Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und heute habe ich mir eingeladen als Gast den Professor Dr. Thorsten Porleit. Den meisten Zuschauern dürfte er sowieso bekannt sein über die Eigentümlich Frei. Er ist Autor zahlreicher Bücher, unter anderem Mit Geld zur Weltherrschaft, aber auf sein neuestes Buch werden wir sowieso noch zu sprechen bekommen. Er ist der Vorstandsvorsitzende des Ludwig von Mises Institut Deutschlands. Er für Freiheitsfunk schreibt er regelmäßig, habe ich schon gesagt, außerdem Honorarprofessor an der Universität Bayreuth. Und was vielleicht der ein oder andere Zuschauer nicht weiß, wenn man sich über ökonomische Themen interessiert und so wie ich dann als allererstes Mises.org zu Rate zieht und dort gibt man Inflation ein, dann sind die ersten beiden Artikel, über die man stößt, Professor Dr. Thorsten Porleit. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Tank. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Lassen Sie uns doch mal, gerade wenn ich schon Inflation anspreche, direkt ins Thema steigen. Heute habe ich auf Twitter bei der Tagesschau gelesen, die Inflation sinkt wieder und bald wird die Zentralbank wieder in der Lage sein, die Zinsen zu senken. Was sagen Sie dazu, wenn Sie so ein Statement lesen?
Ja, das ist zu befürchten. Sie wissen ja, wir leben in einer Fiat-Geldwelt, einer Welt des ungedeckten Geldes. Und das ist ein Regime der Inflation. Und über Inflation gibt es ja auch verschiedene Auffassungen. Da ist zum einen die Inflation als Steigerung der Güterpreise. Also wenn die Güterpreise auf breiter Front dauerhaft in die Höhe klettern, dann spricht man von Inflation. Und dann gibt es eine zweite Definition von Inflation. Das ist nämlich das Ausweiten der Geldmenge in der Volkswirtschaft. Immer dann, wenn die Geldmenge durch die Zentralbank und die Geschäftsbanken ausgeweitet wird, dann klettern früher oder später auch die Preise in die Höhe. Und vor dem Hintergrund dieser beiden Interpretationen, denke ich, ist es immer wichtig zu sagen, was man meint. Deswegen unterscheide ich immer zwischen Güterpreisinflation und der Geldmengeninflation. Also das Ansteigen der Güterpreise auf der einen Seite und das Ausweiten der Geldmenge auf der anderen Seite. Und dann, Herr Tank, ist es nur noch ein kleiner Schritt in die Theoriewelt hinein bei der Frage, was treibt denn die Inflation an? Da gibt es dann verschiedene Theorien. Ich hänge der Interpretation an, dass Inflation immer und überall ein monetäres Phänomen ist. Also die Geldmengeninflation, das Aufblähen der Geldmenge, das ist die Ursache und das Symptom dieser Ursache sind dann die steigenden Güterpreise. Und die Zentralbanken, und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück, haben natürlich mit ihrer Zinspolitik der letzten Jahre diese Hochinflation herbeigeführt, haben für ein massives Anwachsen der Geldmengen gesorgt. Und in den letzten Quartalen, in den letzten 12 Monaten etwa, ist es in vielen Volkswirtschaften zu einer Schrumpfung der Geldmenge gekommen. Also in der Corona-Zeit wurde die Geldmenge massiv ausgeweitet. Mit einer Zeitverzögerung gab es dann Hochinflation. Mittlerweile schrumpfen die Geldmengen in den Vereinigten Staaten von Amerika und auch hier im Euroraum. Und das bringt jetzt die Inflation herunter. Das ist natürlich sehr erfreulich, aber die Inflation ist natürlich immer noch da und sie ist immer noch zu hoch. Aber die Zentralbanken werden das vermutlich nutzen, diese jetzt offiziell gemessenen Inflationsraten anhand der Konsumgüterpreise, die Zinsen wieder zu senken, denn das Schuldgeldsystem, die Staaten ächzen unter den Schuldenlasten. Die Zentralbanken wollen das billig finanzieren. Und so befürchte ich, Herr Tank, dass tatsächlich die Zinsen sehr bald wieder gesenkt werden, dies und jenseits des Atlantiks. Und dann wird ein neuer Boom- und Bust-Zyklus eingeleitet.
Ja. Als Inflationsmessung haben Sie jetzt schon mal gerade angesprochen und dafür hatte ich schon mal den Professor Karl Friedrich Israel im Gespräch, der beschäftigt sich intensiv mit damit, wie Inflation gemessen wird und dass es weder hochgradig transparent ist, was alles in einen Warenkorb einfließt. Aber das mal beiseite gepackt, die Güterpreise, die sind ja, es gibt ja keine einheitliche Güterpreise, die steigen ja nicht durch die Geldmengenausweitung auf allen Ebenen zu gleicher Zeit. Und es ist immer so ein bisschen, ich kann ja die Kritik sogar von der Mainstream-Ökonomie so ein Stück weit verstehen, dass sie sagen, niemand guckt auf die Geldmengenausweitung, sondern den Leute interessiert am Ende des Tages real, was müssen sie für Güter ausgeben. Aber nichtsdestotrotz kommt alles im Endeffekt irgendwie wieder. Und die einzige Alternative innerhalb eines Fiat-Systems ist es ja, dass die Geldmengenausweitung gestoppt und wieder zurückgefahren wird. Ne? Da befürchten dann viele Mainstream-Ökonomen, dass wir in einer Art deflationärem System landen und dann existiert nicht mehr genügend Geld, um irgendwelche Ausgaben zu bewältigen. Ne? Warum ist das eine irrationale Annahme?
Da werfen Sie eine große Frage auf, Herr Tank. Es ist so, dass in allen entwickelten Volkswirtschaften heutzutage rund um die Welt die Staaten das Monopol über die Geldproduktion haben und alle Staaten mehr oder weniger haben ein sogenanntes Fiat-Geldsystem etabliert. Das heißt, der Staat mit seiner Zentralbank hat das Monopol zur Produktion des sogenannten Zentralbankgeldes. Und dieses Zentralbankgeld, das können Geschäftsbanken sich beschaffen. Und wenn Sie im Besitz dieses Zentralbankgeldes sind, dann können Sie durch eigene Kreditvergabe Ihr eigenes Fiatgeld produzieren, nämlich das sogenannte Geschäftsbankengeld. Und dieses Fiatgeld, das wissen Sie, auch Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer, hat natürlich eine Reihe von ökonomischen und ethischen Defekten. Und an dieser Stelle ist hervorzuheben, dass Fiatgeld, ob das der Dollar ist, der Euro, der japanische Yen, der chinesische Renminbi, überwiegend durch Bankkreditvergabe in Umlauf gebracht wird. Also immer dann, wenn eine Bank einen Kredit an ein Unternehmen oder eine staatliche Institution vergibt, an einen Häuslebauer, dann steigt sprichwörtlich die Geldmenge in der Volkswirtschaft. Es ist also nicht so, dass die Banken gewissermaßen die Ersparnisse nehmen ihrer Kunden und die dann weiterreichen an Kreditnehmer. Nein, das ist ganz anders in einem Fiat-Geldsystem hier. Kommt es zu einer Geldschaffung aus dem Nichts, also das Geld wird gewissermaßen herbeigeschwindelt oder herbeifantasiert und ist dann ein Geld, das die ausstehende Geldmenge eben erweitert. Und wir sprachen eben schon über Inflation. Immer dann, wenn die Geldmenge in der Volkswirtschaft ausgeweitet wird, dann steigen auch die Güterpreise an im Zeitablauf, beziehungsweise, um ganz genau zu sein an der Stelle, die Güterpreise fallen dann höher aus im Vergleich zu einer Situation, in der die Geldmenge nicht ausgeweitet worden wäre. Und das kann man auch empirisch beobachten. In allen Währungsräumen der Welt steigen die Güterpreise an, die Geldmengen nehmen zu. Und das ist diese sogenannte expansive Phase oder die Boomphase eines solchen Fiat-Geldsystems. Die Kredit- und Geldmengen wachsen. Aber auch die Güterpreise steigen an, nicht nur die Preise der Lebenshaltungsgüter, der Nahrungsmittel, Schuhe etc., deren Preise steigen in die Höhe, sondern auch vor allem die Vermögenspreise, also die Häuserpreise oder die Aktienkurse, die steigen an. Und es gibt natürlich einen Kipppunkt in diesem Fiat-Geldsystem, dann, wenn die Banken nicht mehr in der Lage sind oder willens sind, neue Kredite zu vergeben und fällige Kredite zur Zurückzahlung zu stellen, dann ist gewissermaßen der Zeitpunkt erreicht, in dem dieses Fiat-Geldsystem, was zuvor inflationär war, beginnt deflationär zu werden. Dann müssen nämlich die Kreditnehmer ihre Kredite zurückzahlen, dann verschwindet das Geld gewissermaßen sprichwörtlich aus der Volkswirtschaft. Und stellen Sie sich nur mal vor, auf einmal erfahren Sie, dass Ihr Kredit nicht verlängert wird. Sie hatten damit gerechnet, die Bank sagt aber nein, wir wollen den fälligen Kredit nicht verlängern, Sie müssen zurückzahlen, lieber Kunde, woher das Geld nehmen? Ja, Sie würden Ihr Haus verkaufen, Ihr Auto verkaufen, Ihre Briefmarkensammlung und dann steigt das Angebot dieser Güter auf dem Markt, die Preise sinken und das ist dann dieser deflationäre Effekt und dann ist sehr wahrscheinlich, wenn so etwas eintritt, dass es da eine Abwärtsspirale gibt, denn wenn die Preise sinken, dann nehmen natürlich auch die nominalen Einkommen der Schuldner ab. Dann können immer mehr Schuldner ihren Schuldendienst nicht mehr leisten. Und dann geht solch ein Fiat-Geldsystem wirklich in die Knie. Das konnten wir in der Neuzeit noch nicht beobachten, weil die Zentralbanken immer einschreiten und die Geldmenge weiter ausdehnen, die Banken über Wasser halten, damit diese Schrumpfung des Geldangebots nicht eintritt. Und ich glaube, an dieser Politik wird man bis auf Weiteres fortsetzen. Deshalb glaube ich auch für jeden Anleger in den nächsten 12 und 24 Monaten etwa, ist eher mit einem Wiederkehren der Inflation zu rechnen und nicht mit einer Deflation.
Wenn Sie gerade schon den Zeithorizont davon ansprechen, das ist, habe ich oft das Gefühl, das, was die Mainstream-Ökonomen nämlich gerade wegdiskutieren möchten. Der zeitliche Zusammenhang zwischen Geldmengenausweitung und Preissteigerung, wenn der nicht irgendwie in einem konkreten Zusammenhang, so sagen wir mal zum Beispiel, Roland Bader schreibt von in einem Jahr passiert genau das. Aber da gibt es ja Wirkungszusammenhänge, die das Ganze zeitlich hinauszögern. Und wenn das dann zeitlich hinausgezögert wird, dann erlebe ich häufig, Ingo Sauer zum Beispiel beim Gespräch mit Christian Rieck und hat genau da Zeitreihenanalysen gemacht und diesen Zusammenhang dann eben versucht wegzudiskutieren, obwohl das Ganze ja irgendwie kausal zusammenhängt.
Ja, das ist richtig. Das ist in der Hauptstromökonomik heute in der Regel so, dass man versucht, mit ökonometrischen Modellen solchen Zusammenhängen auf die Spur zu kommen. Und dann gibt es natürlich auch immer unterschiedliche Interpretations- und Deutungsmöglichkeiten. Und damit liegen die Ergebnisse meist sehr im Ungewissen. Sie wissen, Herr Tank, ich bin zum Beispiel ein Ökonom, der der österreichischen Schule der Nationalökonomik sehr nahe steht. Und der die Ökonomik auch nicht als Erfahrungswissenschaft begreift, sondern als eine sogenannte a priorische Handlungswissenschaft. Und da liegt die Begründung, dass ein Ansteigen der Geldmenge die Güterpreise in die Höhe bringt, beziehungsweise die Kaufkraft einer Geldeinheit absenkt. Über das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens kann man das dann man kann das erklären auf dieser Basis. Da braucht man keine empirische Untersuchung anzustellen. Aber ja, natürlich versuchen insbesondere natürlich Staaten, ihre Bürokratien, die Zentralbankräte und auch die Hauptströmökonomen, die sich diesen Institutionen verpflichtet fühlen, die versuchen natürlich solche Verantwortlichkeiten zu verdunkeln, dass es eben in der letzten Konsequenz der Staat mit seiner staatlichen Zentralbank ist, der für Inflation verantwortlich ist in dem Geldregime, was es derzeit gibt, dieses Fiat-Geldregime. Da werden dann alle möglichen Sündenböcke herangeführt, also Ölpreise, die gestiegen sind, oder Lockdowns, die es gegeben hat, Lieferkettenprobleme, alle möglichen Faktoren werden angeführt, um die Inflation zu erklären und um zu verdunkeln. Das ist in der letzten Konsequenz eben der Staat ist, der seine Bürger betrügt mit dem Ausweiten der Geldmenge und für hohe Inflation sorgt. Und ein Paradebeispiel, Herr Tang, ist natürlich die Phase ab 2020. Die politisch diktierten Lockdowns haben dazu geführt, dass die Zentralbanken dies und jenseits des Atlantiks die Geldmengen massiv ausgeweitet haben, um diesen Konjunktureinbruch, der ja sich abzeichnete, abzumildern. Beispielsweise haben die Amerikaner die Geldmenge M2, das ist also das Bargeld plus die kurzfristigen Bankeinlagen, die Unternehmen und Konsumenten bei US-Banken unterhalten, in der Spitze um 40% in die Höhe katapultiert. Und die Europäische Zentralbank hat die Geldmenge M3 im Euroraum um etwa 25% in die Höhe gebracht. Und die Folge mit einer Zeitverzögerung, Sie wiesen bereits darauf hin, ganz wichtig, mit einer Zeitverzögerung treibt dann diese steigende Geldmenge die Güterpreise in die Höhe. Und diese Zeitverzögerung, ja, wenn man die nicht berücksichtigt, dann erkennt man natürlich auch die Verbindung zwischen steigender Geldmenge und steigenden Güterpreisen nicht. Aber ich kann Ihnen versichern, Herr Dank, genau dieser Prozess hat sich abgespielt. Die Hochinflation ist ein monetäres Phänomen gewesen. Es gab natürlich auch einige sogenannte Kostenschubeffekte, die sich da hinein gemischt haben. Aber ohne die drastische Ausweitung der Geldmenge wäre diese Hochinflation der letzten Jahre gar nicht möglich gewesen. Die Ursache, die Verantwortlichkeit dafür ist bei den Zentralbanken zu suchen, beziehungsweise natürlich bei unserer Politik, die eine solche Geldpolitik nicht sanktioniert.
Jetzt haben Sie mehrere Punkte schon angesprochen, auf die ich nacheinander zu sprechen kommen möchte. Zum einen österreichische Schule, und Sie sprechen auf Ihrem Kanal ja auch häufig über die Methoden oder die A-Priori-Logik. Ich möchte aber ganz kurz vorher noch einen Punkt einwerfen, den habe ich vor kurzem von Maurice Höfgen auf seinem Kanal gehört. Und den hatte ich zumindest so kurz formuliert, in der Konsequenz schon, vorher noch nicht bei der österreichischen Schule gehört. Und zwar sagte er sehr kurz, man kann immer nur eine Sache fix haben, entweder die Geldmenge oder den Zins. Im Augenblick legen wir den Zins fest, deswegen fluktuiert die Geldmenge. Wenn wir eine fixe Geldmenge haben, dann fluktuiert der Zins. Ich war erstmal überrascht, wie kurz und präzise das beschrieben ist, da ich das so nicht direkt mal gehört hatte. Aber je länger ich drüber nachgedacht hatte, desto mehr kam mir das logisch vor. Und in der Konsequenz beschreibt die österreichische Schule das Ganze ja dann auch wieder und sagt so, die Zinsen müssen variieren, dementsprechend wie, wie gefragt Geld ist, ne? In dem Fall, dass sich Geld genauso wie jedes andere Gut auch einer Nachfrage unterworfen ist. Und Maurice Höfgen geht jetzt dahin und sagt, naja, aber die Geldmenge bei Fiat-Geld ist ja unendlich, oder also das Angebot ist unendlich, was eigentlich nicht mal in der Modern Monetary Theory selbst tatsächlich korrekt ist, weil die Geldmenge muss im Endeffekt immer noch die Gütermenge abbilden. Und klar, man kann Fiat-Geld unendlich ausweiten, aber dann hat man halt wertlose Papierscheine oder Zahlen auf Bankkonten. Und um vielleicht so ein bisschen auf die Methode anzugehen, und da gehen wir sehr, sehr weit an den Anfang zurück, wie sich Mainstream-Ökonomie und österreichische Schule schon unterscheiden, ne? Die Beobachtung, oder vielleicht mögen Sie es einfach selber ausführen, bevor ich das irgendwie nur so rudimentär mache. Die Österreicher betrachten eine Handlungslogik und die Mainstream-Ökonomen in der Empirie, ne? Wie unterscheidet sich das? Wie kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen?
Ja, lassen Sie mich kurz beginnen mit dem Beispiel Zins und Geldmenge. In welcher Verbindung steht das? Das lässt sich vielleicht gut illustrieren anhand des sogenannten Interbanken-Geldmarktes. Das müssen wir uns so vorstellen. Das ist der Markt, in dem die Banken sich neues Zentralbankgeld bei der Zentralbank beschaffen. Und das wird die Zentralbank dann per Kredit bereitstellen. Und es ist tatsächlich so, je höher der Zins ist, also je mehr der Kredit kostet, den die Geschäftsbanken sich bei der Zentralbank holen, desto geringer wird auch die Menge des Kreditvolumens und damit auch der Zentralbankgeldmenge sein, die dadurch geschaffen werden. Denn ein steigender Refinanzierungszins für die Banken bedeutet natürlich, dass die Banken, wenn sie Kredite an Konsumenten und Produzenten geben, diesen Kreditzins natürlich berücksichtigen müssen, plus einen entsprechenden Aufschlag, damit die Bank auch etwas verdient. Das muss sie in Rechnung stellen. Und wenn natürlich die Kreditzinsen steigen, dann geht die Kreditnachfrage zurück. Also prinzipiell kann man davon ausgehen, dass es eben diesen Zusammenhang gibt. Und wenn eine Zentralbank jetzt beispielsweise im Interbankengeldmarkt einen ganz bestimmten Zins durchsetzen will, sagen wir mal 4%, da muss sie auch die gesamte Nachfrage nach Krediten beziehungsweise Zentralbankgeld, die bei diesen 4% auftreten, stillen. Und dann ist es tatsächlich so, wenn sie den Zins fixiert, dann muss sie Spielraum lassen für die Geldmenge, und die kann dann zum Beispiel größer oder weniger groß ausfallen. Die ist dann quasi eine Resultante dieser Entscheidung, den Zins zu fixieren. Also das ist durchaus im Geldmarkt eine Entwicklung, die sich im Grunde immer beobachten lässt, immer dann, wenn Banken sich neue Kredite bei der Zentralbank beschaffen.
Würden Sie das aber nicht als Betrug bezeichnen?
Bitte?
Würden Sie das nicht im Grunde als Betrug bezeichnen? Weil da geht doch eine Instanz hin und schreibt anderen Leuten vor, wie sie zu wirtschaften haben, oder?
Ja, also wenn man natürlich jetzt mal aus dieser kleinen Betrachtung des Interbankengeldmarktes, wenn wir da mal heraustreten und einen Schritt zurücktreten und uns das gesamte System ansehen, das gesamte Fiat-Geldsystem, ja, dann kann man natürlich eine ganze Reihe von Kritikpunkten vorbringen. Und in der Tat kommt man dann auch zu dem Schluss, dass dieses Fiat-Geldsystem, über die Fiat-Geldmenge vor allem durch Kreditvergabe erhöht, dass das natürlich unter schweren ökonomischen und ethischen Defekten leidet. Das ist natürlich jetzt eine ganz große Frage, die wir aufwerfen. Geld ist ein Gut, was spontan im freien Markt entstanden ist. Ein freier Markt für Geld ist sozusagen etwas Natürliches. Menschen, die miteinander in Arbeitsteilung treten, die erkennen, dass Spezialisierung Sinn macht und das Tauschen vorteilhaft ist für alle daran Beteiligten. Die suchen natürlich dann auch ein indirektes Tauschmittel. Und da wird man viele Sachen ausprobieren und das Tauschmittel, was die höchste Marktliquidität hat, die größte Marktfähigkeit, das wird dann letztlich zum Geld. Und wenn man mal den Blick in die Vergangenheit wirft, also zur Zeit, wo es noch keine Kryptoeinheiten gab, wo es noch kein Internet gab, da hatte sich tatsächlich auch immer wieder das Edelmetall Geld durchgesetzt gegenüber anderen Geldmedien, Gold und Silber insbesondere, weil diese Medien die physischen Eigenschaften, die man üblicherweise an gutes Geld stellt, besonders gut erfüllen. Die sind haltbar, teilbar, transportabel, prägbar etc. Und der freie Markt für Geld war tatsächlich eine Realität in der Vergangenheit. Aber leider haben immer wieder die Herrscher zugegriffen, wollten Zugriff auf die Geldproduktion haben. Das war also auch im Münzzeitalter der Fall. Aber in der Neuzeit ist etwas passiert, das in der Währungsgeschichte tatsächlich so noch nicht vorgekommen ist. Und darüber habe ich ja übrigens auch ein Buch verfasst. Sie hatten es erwähnt mit Geld zur Weltherrschaft. Das ist jetzt im letzten Jahr in Amerika veröffentlicht worden unter dem Titel The Global Currency Plot, wo also die Staaten die Hoheit über die Geldproduktion eingenommen haben und das Edelmetallgeld ersetzt haben durch ihr beliebiges vermehrbares Fiatgeld. Und ich wiederhole mich, aber dieses Fiatgeld leidet eben unter eklatanten ökonomischen und auch ethischen Defekten. Es ist inflationär, es sorgt für Wirtschaftsstörungen, es ist auch sozial ungerecht, es begünstigt einige wenige auf Kosten vieler. Es treibt die Verschuldung der Volkswirtschaft in Höhe und vor allen Dingen macht es den Staat immer größer. Der Staat wuchert immer weiter aus, weil er natürlich sich besonders einfach finanzieren kann in einem Geldsystem, dessen Geldmenge er selber jederzeit in beliebiger Weise verändern, erhöhen kann. Und auch Kriege werden natürlich einfacher zu finanzieren mit Fiatgeld. Also all diese schlimmen Dinge, die mit Fiatgeld zu tun haben, die lassen sich ja auch beobachten. Das ist nicht nur graue Theorie. Also insofern richtig, der Interbankenmarkt, über den wir eben gesprochen haben, das ist eher so eine technische Detailbetrachtung. Und wenn wir den Blick heben auf das gesamte System, dann kann man durchaus eben schwere Kritik anbringen an diesem Geldsystem, das eben vielen Menschen schadet und nur ganz wenigen nützt.
Vor einiger Zeit, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Monat her oder sowas, kam auf Zero Hedge eine Debatte zustande zwischen verschiedenen Vertretern, oder sagen wir mal, alle waren der österreichischen Schule relativ nahe. Aber die Debatte lautete im Grunde genommen, bricht der US-Dollar als Weltleitwährung vor dem Jahr 2030 zusammen? Es gab zwei Vertreter, davon unter anderem Bob Murphy vom Mises-Institut, die gesagt haben, wir sind bereits in diesem Prozess und das wird vor 2030 passieren. Und die anderen beiden Vertreter haben interessanterweise nur deswegen gesagt, nein, das wird nicht passieren. Nicht, weil sie nicht wahnsinnig viele Gefahren sehen, sondern nur, weil sie keine Alternative sehen. Sagen so, was könnte eine Alternative sein? Sie gehen natürlich auf einen Goldstandard zurück oder ziehen Bitcoin heran oder wie bei den BRICS-Staaten eine durch Commodities gedeckte Währung in irgendeiner Art und Weise. Aber sie sagen, ein Weltwährungssystem wird nicht so funktioniert. Der Fairness halber möchte ich vielleicht noch kurz anmerken, ursprünglich sollte diese Debatte nicht 2030, sondern 2040 ansetzen, weil 2030 ist jetzt doch schon sehr nah und das Ganze ist auch ein schleichender Prozess, aber aus Marketinggründen haben sie 2030 angeführt. Und wenn Sie so in Ihre eigene Sicht, in Ihre Glaskugel gucken und Sie prognostizieren ja genauso wie Markus Krall, mit dem Sie auch schon häufiger im Gespräch waren und das Ganze untersucht haben, wie sieht das in der Zukunft aus? Wird die Federal Reserve und der US-Dollar als Weltleitwährung scheitern und wie steht es mit dem Euro oder was erwartet uns da in Zukunft? Was denken Sie?
Da gibt es verschiedene Szenarien und das kann man natürlich mit wissenschaftlichen Mitteln auch gar nicht beantworten. Das übersteigt gewissermaßen die Wissenschaftlichkeit. Da muss man tatsächlich seine Fantasie einbringen und sein Vorstellungsvermögen und natürlich auch die Erkenntnisbeiträge der Ökonomik verwenden. Also ich kann mir verschiedene Szenarien vorstellen, Herr Tank. Und der Ausgangspunkt ist tatsächlich eine Situation, in der die Welt auf einem Fiat-Geldstandard sich befindet. Also alle großen Währungen der Welt sind nicht einlösbares Geld, Fiat-Geld, der US-Dollar, der Euro, der chinesische Renminbi und wie sie alle heißen. Und man kann sogar sagen, dass dieses Fiat-Geldsystem dominiert wird vom US-Dollar-Fiat-Geld. Der US-Dollar ist die nach wie vor größte, liquideste und bedeutendste Währung für alle Spar- und Investitions- und Handelstransaktionen weltweit. Es ist derzeit auch gar nicht zu erkennen, dass der Dollar da einen anderen ernstzunehmenden Fiat-Geld-Kandidaten an die Seite bekommt. Also der Dollar hat da tatsächlich eine imperiale Macht und er leidet natürlich unter all den Defekten, die wir auch schon eben skizziert haben. Er ist inflationär, schafft Boom- und Bust-Zyklen etc. Das Problem ist nur, dass alle anderen Währungen auch gewissermaßen Fiat-Geld sind und auf dem US-Dollar aufbauen. Das heißt, wenn der US-Dollar tatsächlich in eine schwere Vertrauenskrise geraten würde, dann würden natürlich auch alle anderen Fiat-Währungen in extrem schwieriges Fahrwasser geraten. Und es könnte dann durchaus auch wahrscheinlich sein, dass in solch einer Krisensituation letztlich doch der US-Dollar die Oberhand gewinnt, weil die Amerikaner beispielsweise im Fall der Fälle immer noch eine Golddeckung einführen könnten. Die haben ja nach wie vor den höchsten physischen Goldbestand, also wenn man diesen offiziellen Zahlen vertraut, auch in Relation zur ausstehenden Geldmenge. Also die könnten dahin zurückkehren, wo sie eigentlich mal wo sie gewesen sind, nämlich bei einem goldgedeckten US-Dollar. Dahin könnte man zurückkehren und das wäre wahrscheinlich dann die Zementierung der Dollar-Hegemonie weltweit und der Zusammenbruch oder der Wegfall des US-Dollar wäre dann ein sehr, sehr unwahrscheinliches Szenario. Ein anderes Szenario ist, dass die Staaten letztlich doch übereinkommen, sich gewissermaßen enger zu koordinieren und dann eine einheitliche Weltwährung aus der Taufe heben. Das wäre denkbar in einer turbulenten Phase, in der die monetären Verhältnisse in vielen Ländern der Welt zerrütten. Man könnte gewissermaßen einen Nukleus bilden aus den großen Währungen unter der Führung des US-Dollar, etwa indem man die Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds nimmt und die Währungen, die dort enthalten sind, in ihren Wechselkursen untereinander stabilisiert. Und dann hat man gewissermaßen das, was man im Euroraum Ende 1998 gemacht hat, aus vielen einzelnen Währungen, die verschmelzt man in eine einheitliche Währung. Und dann hätte man etwas ganz Furchtbares, dann hätte man ein Welt-Fiat-Geld-Monopol, was sich dann
heraus... Das klingt nach dem Szenario Weltherrschaft.
Ja, ganz genau, das ist da auch beschrieben. Und das ist eigentlich die logische Konsequenz dieser im Grunde seit Jahrhunderten beobachtbaren Tendenz der Währungskonzentration. Also ich würde da auch keine Wahrscheinlichkeit von Null anbringen in diesem Szenario, sondern es ist durchaus plausibel unter den gegebenen Umständen einer Krisensituation, dass sich so etwas herausbildet. Und die Lösung ist weder das erste oder noch das zweite Szenario, was ich jetzt skizziert habe, sondern die eigentliche Lösung des weltweiten Geldproblems ist das Beenden des staatlichen Geldmonopols. Das Beenden des staatlichen Geldmonopols und das Zulassen eines freien Marktes für Geld. Und das ist ja in den Ansätzen das, was die Kryptomärkte antreibt. Und das ist vielleicht auch der Hinweis, dass so etwas natürlich funktionieren kann und würde, wenn die Menschen die Freiheit eben hätten, ihr Geld selbst auswählen zu können. Wenn Sie und ich und alle anderen unserer Mitmenschen die Freiheit haben, das Geld zu wählen, was wir für unsere Zwecke am dienlichsten erachten, dann bestimmt die Geldnachfrage letztlich das, was Geld ist. Und dann hätte ich auch gar keine Zweifel daran, dass dann etwas als Geld gewählt wird, was ein weitaus besseres Geld sein würde als das, was wir heute von den Staaten aufgezwungen bekommen, nämlich dieses Fiat-Geld. Doch der Weg dahin, und auch das habe ich versucht in meinem Buch zu verdeutlichen, kann natürlich nur gehen, indem es ganz andere politische Strukturen auf dieser Welt gibt. Also solange die Staaten groß sind, sehr groß sind, werden die natürlich ihr Geldmonopol nicht freiwillig hergeben. Die Regierenden, aber auch viele Regierte werden dazu einfach nicht ihre Zustimmung geben. Ich glaube, der Weg dahin, der ist nur gangbar über eine Sezession, also eine Auflösung der großen politischen Einheiten, das Zurücktreten in kleinere politische Einheiten, die dann beispielsweise von der Größe von Liechtenstein oder der Schweiz miteinander konkurrieren, im Standortwettbewerb stehen und dann auch entsprechende Freiheiten bereithalten für die Menschen, die auf dem Territorium jeweils leben, arbeiten, investieren, sparen. Das halte ich für den Weg, der möglich ist. Und also wenn die Menschheit doch wieder der Vernunft, den Weg zurück zur Vernunft findet, dann denke ich, ist solch ein Szenario im Grunde auch das einzige Szenario, was man anführen kann, um zu besserem Geld zurückzugelangen. Und an der Stelle, um das nicht zu verwirrend zu machen, ich fürchte allerdings, dass die große Konsequenz dieser Problematik im internationalen Währungssystem derzeit ist, dass die Kaufkraft dieser Währung immer weiter herabgesetzt wird und deswegen alle gewissermaßen ein Appell, ein Gedankenanstoß an alle Ihre Leserinnen und Leser, verlassen Sie sich nicht auf den Dollar, auf den Euro, auf den japanischen Yen oder den Schweizer Franken. Diese Währungen werden alle im Zeitablauf ihre Kaufkraft immer stärker einbüßen. Sie werden ein Verlustgeschäft sein. Sie sind schon ein Verlustgeschäft und sie werden das auch künftig weiter sein.
Ja, ich fand das, ja, das war schon ein wunderschönes Schlusswort. Nur mir ist gerade im Kopf rumgegangen. Ja, eine Sezessionsbewegung in die Größe von Liechtenstein wage ich ja im Augenblick kaum zu träumen. Ich habe ja noch nicht mal das Gefühl, dass jemand stark in die Richtung geht, den Dexit anzustoßen. Das ist ja noch nicht mal das ist gewollt in irgendeiner Weise.
Ja, und ja danke. Ja, da ist richtig. Aber nur, Sie müssen immer Folgendes, glaube ich, in Betracht ziehen. Nur weil Sie und ich keine Lösung dieses Problems erblicken oder nicht für wahrscheinlich halten, heißt es nicht, dass es solche eine Entwicklung nicht doch geben kann zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber ich stimme Ihnen zu, derzeit im deutschsprachigen Raum, also insbesondere in Deutschland, sind solche Gedanken natürlich nicht in der Diskussion. Sie sind auch fremd für viele Menschen, das heißt, sind extrem erklärungsbedürftig. Aber weil sie eben durch eine, glaube ich, gesunde Portion Ökonomik unterfüttert sind, haben sie gute Chancen, wenn sie denn verbreitet werden, auf fruchtbaren Grund, auf fruchtbaren Boden zu fallen. Und das machen sie ja auch mit ihren Sendungen. Sie erreichen viele Menschen mit derartigen Gedanken. Und ein Gedanke ist eben der Rückbau der großen politischen Einheiten in kleinere politische Einheiten. Und schauen Sie, wenn Sie weltweit untersuchen, wo ist das Pro-Kopf-Einkommen am höchsten? Wo sind die reichsten Regionen? Dann werden Sie finden, das sind alles kleine politische Einheiten. Ja. Ne? Das ist die Schweiz, ja. Das ist Liechtenstein, das ist Luxemburg, das ist Singapur, das ist Hongkong. Das sind alles kleine politische Einheiten. Die haben auch kein großes Militär. Die bedrängen und knebeln ihre Menschen auch nicht mit extrem hohen Steuern. Die Freiheitsgrade sind viel höher. Da liegt die Zukunft für Frieden und Wohlstand und nicht in großen politischen Apparaten wie der EU oder den Vereinigten Staaten von Amerika, ganz zu schweigen von China. Und wissen Sie, nur kommen wir nochmal auf diese Aussage zurück, nur weil wir das jetzt Stand heute noch nicht erblicken können, dass es da eine entsprechende Veränderung geben wird, heißt nicht, dass es sie nicht doch geben wird. Und zwar durch die Verbreitung dieser besseren Ideen. Und was wir heute diskutiert haben, das werden sich ja auch viele anhören. Und ich hoffe, dass daraus auch einige Gedankenstöße erwachsen. Und da bin ich also hoffnungsvoll, dass wir die Möglichkeiten haben, zu einer besseren Welt zu gelangen und dass das irgendwann auch umgesetzt wird.
Ich denke halt, das kann im Zweifelsfall auch wirklich schnell passieren, wenn der ganz normale, weiß ich nicht, Dachdecker, der sich mit Inflation und Wirtschaftsthemen überhaupt nicht auseinandersetzt, wenn der merkt, er hat von seinem Lohn zu wenig Geld in der Tasche, um ganz normale Güter zu bezahlen zu können, dann kommt er sehr schnell auf die Idee, sich eine Alternative zu suchen. Und das sowas kann über Nacht geschehen. Und es ist erstmal gar nicht mal so interessant, wie klein die eigentlichen Wirtschaftsräume tatsächlich sind. So, die Menschen haben ja irgendwie jetzt im Kopf, die Währungsräume vor dem Euro, die waren, da musste ich ja, von Deutschland aus nach Österreich oder nach Luxemburg und so weiter, da musste ich ja schon Geld wechseln und das ist ja alles wahnsinnig kompliziert, was aber ja inzwischen ein System ist, das Kreditkarten eigentlich schon längst gelöst haben, wo wir überhaupt nicht mehr in diese Richtung eigentlich denken müssen. Und wenn das alles irgendwie wie komplizierter wird und die Leute haben nicht mehr so eine, sie merken es physisch in ihrer Brieftasche, dass ihr eigenes Geld knapp wird und also dass sie damit nicht mehr die Gütermenge kaufen können, die sie gerne hätten oder wie sie es gewohnt waren. Dann kann so ein Wandel durchaus schnell eintreten und dann müssen diese Ideen halt auf fruchtbaren Boden fallen und dann gerade sollten nicht die Gedanken kommen, ja, jetzt müssen wir noch weiter zentralisieren, so wie Sie dieses Horrorszenario beschrieben haben mit, gehen wir in eine Weltwährung über.
Ja, richtig, Herr Dank, das ist ganz richtig. Ich teile das auch, diese Einschätzung, die Sie haben und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, solche Ideen, die Ideen der gesunden Ökonomik, die wir heute diskutiert haben, eben bekannt zu machen. Denn man sollte nicht glauben, nur weil eine schlechte Entwicklung eintritt. Also die Menschen merken auf einmal, sie verarmen im Euroraum, die Inflation ist chronisch und wird immer größer und steigt immer höher an und die Leute verarmen. Dann werden nämlich die Hauptstromökonomen kommen und sagen, ja, die Inflation, das ist natürlich nicht die Europäische Zentralbank, sondern die werden andere Sündenböcke herbeiführen und versuchen, diese Zusammenhänge zu verdecken, zu leugnen, wenn man so will. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie und ich und wir, die für freiheitliche Ideen stehen und auch diese ökonomischen Konzepte kennen, dass wir die bekannt machen. Denn in einem Zeitpunkt, wo diese Problematik auftritt, müssen die Menschen natürlich auch entsprechende Interpretationshilfen haben, um zu erkennen, was tatsächlich passiert. Das halte ich für ganz wichtig. Und die guten Ideen werden sich durchsetzen, Dank. Da muss man gar nicht zweifeln. Die mögen wahrscheinlich nicht in Deutschland als erste umgesetzt werden. Aber an der Stelle vielleicht nur noch ein kurzer Hinweis auf Geschehnisse in den amerikanischen Bundesstaaten. Da haben im Grunde schon mittlerweile sind es 40 Bundesstaaten, die Mehrwert- und Kapitalertragssteuer auf Gold und Silber abgeschafft, um diese Edelmetalle als Geld verwenden zu können, ohne steuerliche Nachteile gegenüber dem Dollar zu haben. Das ist gewissermaßen ein Währungswettbewerb, den die Bundesstaaten schon losgetreten haben. Von dem liest und hört man hierzulande natürlich nichts, weil das wird gar nicht den Lesern der Hauptstrompresse mitgeteilt. Aber in Amerika hat das schon stattgefunden. Und natürlich in einer Situation, wo das akut wird und die Menschen gute Erfahrungen machen, dass sie Optionen haben, verschieden, dass sie also vom Dollar sich abwenden können und ihre Transaktionen in Gold und Silber oder vielleicht auch in Bitcoin, in anderen Kryptoeinheiten künftig darstellen können, dann kann es natürlich zu ganz massiven Systemänderungen kommen. Also ich will das sozusagen auch ermutigend erwähnen an dieser Stelle, dass da schon viele, viele Schritte in die richtige Richtung gemacht wurden und es bedarf wahrscheinlich nur noch eines Auslösers und das Geld, das Fiat-Geldsystem, so wie wir das heute kennen, wird massiv sich verändern.
Ja, den Kanal Ferngespräch haben Sie selber schon als Aufklärungskanal angedeutet, genauso wie vielleicht meinen persönlichen. In der Videobeschreibung verlinken wir selbstverständlich auch Ihren Kanal, genauso wie Ihren Twitter-Account. Schauen Sie in die Bücher von Thorsten Polleit rein, mit Geld zur Weltherrschaft, der Antikapitalist, ein Weltverbesserer, der keiner ist. Und ich überlasse Ihnen gerne das Schlusswort und stellen Sie gerne noch mal kurz Ihr neuestes Buch vor, das mir jetzt leider nicht vorliegt, weil einfach der Bücherstapel zu Sachen Geldtheorie für mich zu groß wird.
Erstmal bedanke ich mich ganz herzlich für die Einladung, Herr Tank. Es war mir ein großes Vergnügen und ich freue mich, dass Sie diese wichtigen Themen adressieren. Die sind ja auch nicht immer so ganz leicht zu konsumieren, aber sie sind sehr, sehr wichtig. Sie sind wahrscheinlich Kern der Veränderungen, die herbeigeführt werden müssen, um die Freiheit zu erhalten, beziehungsweise die Reste, die davon noch erhalten sind, zu bewahren und letztlich die Freiheit wieder zurückzuerobern. Und also insofern hoffe ich, dass das auch viele interessant finden, was wir diskutiert und besprochen haben. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, noch auf mein letztes Buch hinzuweisen. Das will ich gerne tun. Der Titel ist Des Teufels Geld. Und Sie können das bei Amazon kaufen. Und ich habe versucht, Goethes Faust zu verwenden, um in diese Problematik des ungedeckten Geldes zu illustrieren. Denn in Goethes Faust, im zweiten Teil, der Tragödie, zweiter Teil, da kommt ja Mistopheles an den Hof des Kaisers und des Kaisers Kassen sind leer. Und der Teufel empfiehlt die Ausgabe von ungedecktem Geld, von, wenn man so will, von Fiat-Geld. Und alles Weitere kennen ja die Leserinnen und Leser des Faust. Also insofern, das ist tatsächlich auch ein teuflisches Geld, dieses Fiat-Geld. Und ich hoffe, mit dem Buch das auch nochmal herausarbeiten zu können und insbesondere auch Lösungsmöglichkeiten vorzustellen. Denn viele namhafte Denker haben sich da schon Gedanken drüber gemacht und, wie ich meine, sehr, sehr produktive Ansätze vorgelegt. Wenn sich das rumspricht, glaube ich, kriegen wir auch die Kurve zu besserem Geld in der Zukunft. Und bis dahin misstrauen Sie Euro, Dollar und Co. und allen ungedeckten Papierwährungen.
Herr Polleit, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Herr Tank.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.